Familienwerte. Das ist nicht ein neues Thema. Wir haben die Thematik in der Gemeinde schon mehr bewegt. Das ist etwas, was uns seit Jahren eigentlich bewegt, wenn man so will, weil wir schon vor ganz manchen Jahren gemerkt haben, gespürt haben, herausgefunden haben, dass die Gemeinde nicht einfach nur eine so eine religiöse Organisation ist, was sich am Sonntagmorgen zu einem Treffen einfindet. Und das ist es dann nachher und dann geht wieder jeder seinen Weg. Sondern weil wir gemerkt haben, die Gemeinde ist vom Wesen her eine Familie. Eine Familie von Gott. Die Familie von Gott. Nicht eine Familie, sondern die Familie Gottes. So hat sich Gott das eigentlich ausgedacht, wo er die Menschen geschaffen hat. So hat er das ausgedacht, wo Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen hat. Dass eine Gemeinde da ist, eine Gemeinschaft da ist, wo seine Familie ist. Als Söhne und Töchter von dem lebendigen Gott leben wir. Und wenn wir Söhne und Töchter sind von ihm, wo der Vater ist, sind wir zusammen eine Familie. Das ist eigentlich einleuchtend. Aber wie man das nachher auch lebt, was das so konkret, praktisch für Konsequenzen hat auf unser Gemeindeleben, das sind wir am Entdecken. Und die Basis von jeder Familie ist ja ein Vater und eine Mutter. Das ist die Voraussetzung, dass überhaupt eine Familie entstehen kann. Und aus dem heraus entstehen nachher Kinder. Und darum ist die Beziehung zwischen Mann und Frau ja, ganz eine entscheidende Beziehung, wie sich das Gott gedacht hat, wie das Zusammenspiel von Mann und Frau soll sein. Und dass das Zusammenspiel von Mann und Frau eben nicht immer einfach ist. Und dass das mit ganz vielen Problemen verbunden kann sein. Dass wir heute eine Scheidungsrate haben in der Schweiz von rund 50%. Und das nicht nur in der Schweiz, das ist auch im europäischen Umfeld nicht besser. Das zeigt, dass das Zusammensein von Mann und Frau herausfordernd ist. Und dass das nicht immer gelingt. Dass es schwierig kann sein, dass man scheitern kann da drinnen. Dass Ehen missglücken können, dass man sich nicht mehr findet. Dass man wieder auseinandergeht. Und die das selber schon erlebt haben oder Leute kennen, die es erlebt haben, wissen, wie schmerzhaft das nachher ist. Wie weh das tut, wie viel das da kaputt geht. Insbesondere, wenn schon Kinder da sind, was für die Kinder das, wie das schlimm ist, traumatisch ist, wenn die Eltern nicht mehr zusammen sind. Das, die ganze Problematik von der Ehe-Scheidung ist kein neues Thema. Ich glaube, die ist so alt, das Thema, wie die Menschheit alt ist. Seit dem Sündenfall ist das einfach immer wieder ein Thema gewesen. Und es war auch zur Zeit von Jesus ein Thema gewesen. Und es ist interessant, wenn wir jetzt da Matthäus 19, 3 bis 9 lesen, mal die Verse, wie Jesus die Frage beantwortet oder wie er auf sie eingeht. Einige Pharisäer kamen zu Jesus, sie wollten ihm eine Falle stellen und fragten ihn deshalb, ist es einem Mann erlaubt, sich aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau zu scheiden? Jesus entgegnete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfung am Anfang die Menschen als Mann und Frau erschuf und dass er gesagt hat, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Leib sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Das ist jetzt die Antwort gewesen. Von Jesus auf die Frage, und jetzt geht's weiter. Wie kommt es dann aber, fragten die Pharisäer, dass es nach dem Gesetz des Mose zulässig ist, der Frau eine Scheidungsurkunde zu geben und sie daraufhin fortzuschicken? Jesus gab ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit oder Hartherzigkeit, wie es in anderen Übersetzungen heißt, hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so, ich sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, es sei denn, seine Frau ist ihm untreu geworden, der begeht Ehebruch. Jesus tut hier ganz klar und unmissverständlich auf den Anfang verweisen. Und das ist ganz entscheidend jetzt. Es hat tatsächlich ein Gebot gegeben, ein Gesetz gegeben, das Mose viel später mal erlassen hat, weil eben die Hartherzigkeit der Menschen schon so weit fortgeschritten ist, dass sie es manchmal nicht mehr zusammen geschafft haben. Dann hat der Mose sozusagen eine Notverordnung, kann man sagen, eine Ausnahmeregelung gemacht, also wenn es dann schon in die Hose geht, wenn es dann schon nicht mehr geht, dann wenigstens der Frau eine Scheidungsurkunde mitgeben, dass die nicht einfach schutzlos da ist. Das war ein Schutz für die Frau. Weil zu der damaligen Zeit ist eine verheiratete Frau ist sozusagen unter dem Schutz eben vom Mann gewesen, vom Ehemann gewesen, und das war ihr Ansehen gewesen, und der Geschiedene war eigentlich schutzlos gewesen, so ein bisschen freiwillig fast. Und durch diese Urkunde hat sie einen minimalen Schutz und eine Anerkennung in der Gesellschaft doch noch gehabt. Und jetzt sagt aber Jesus, das war aber nicht eigentlich die Idee gewesen von Anfang an. Sondern von Anfang an hat es Gott eigentlich anders gedacht. Das ist nur wegen eurer Hartherzigkeit, wegen eurer Uneinsichtigkeit, dass der Mose das hat zugelassen. Also gehen wir zurück zum Anfang. Wie war es am Anfang gewesen? Und wir gehen jetzt miteinander das Kapitel durch, 1. Mose 2, wo beschrieben ist, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat und was er ihnen gesagt hat. Und wir machen jetzt da sozusagen mal nichts anderes als einfach eine Exegese von diesem Text. 2. Mose 2, ab Vers 15, also das wäre das ganze Kapitel 2 vom Vers 4 an, aber wir lesen nicht die ganze Vorgeschichte. Wir von dort an im Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. Also hier in diesem Vers ist schon ganz, ganz viel Wichtiges, Wesentliches gesagt. Also Gott, der Herr, hat den Mensch in den Garten Eden gebracht und hat ihm einen Auftrag gegeben, was er dort machen soll, nämlich er soll den Garten bebauen und er soll ihn bewahren. Jetzt der Begriff Mensch heisst auf Hebräisch Adam. Und gemeint ist damit ganz allgemein ein menschliches Wesen, die menschliche Gattung, die menschliche Spezies sozusagen. Und es ist nicht, hallo, der Name von diesem Mann gewesen. Der hat nicht so geheissen, sondern das ist das, was er ist. Er ist ein Mensch. Das heisst, der Mensch. Adam. Das heisst nicht der Mann. Das heisst, der Mensch. Also, das heisst, Gott hat den Mensch geschaffen. Und hat ihn in den Garten Eden gebracht. Und das haben wir auch schon gemerkt. Immer wenn im hebräischen Text eine Ortsbezeichnung ist, dann hat das eine Bedeutung. Gemerkt, oder? Also dort, wo die sind, das drückt etwas davon aus, was sie geistlich erleben. Das haben wir schon in anderen Beispielen auch schon gesehen und erlebt. Also Gott hat der Mensch, man könnte sagen, die Menschheit, der Adam steht für die ganze Menschheit, für das menschliche Wesen, für die menschliche Rasse, hat der Mensch in den Garten Eden hineingebracht, hineingestellt. Und das ist, wie gesagt, nicht primär eine geografische Lokation. Das ist es zwar schon auch, es ist vorher beschrieben, da irgendwo im Gebiet von Euphrat und Tigris, das wäre in der heutigen Irak. Ja, dort ist das Gebiet. Es ist auch nicht zufällig, dass man in diesen Gebieten immer wieder Ausgrabungen macht, von ganz, ganz, ganz frühen Kulturen. Also es ist naheliegend, dass das tatsächlich dort irgendwo angefangen hat, auch archäologisch betrachtet. Aber es geht nicht primär, wenn es um einen Garten Eden geht, um einen geografischen Ort, sondern es geht hier um eine geistliche Position. Das ist zu entscheiden. Also in was inne hat Gott der Mensch gesetzt? Und Eden, das heisst, es ist der Ort der Freude, des Wohlgefallens, also sozusagen in Gottes Wohlwollen sein, in seiner Gegenwart sein. Und da kommen uns natürlich kommt uns die Bibelstelle in den Sinn, wo Jesus getauft wurde. Der Himmel ist aufgegangen, die Stimme ist vom Himmel oben abgekommen und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. An ihm habe ich Wohlgefallen. Das ist etwas von dem, was hier zum Ausdruck kommt. Oder? In das inne hat Gott eigentlich den Menschen von Anfang an gestellt gehabt. In sein Wohlgefallen inne, in seine Freude inne, also in die Sohnschaft inne. Adam war von Anfang an als ein Sohn von Gott gedacht gewesen. Lukas, jetzt stell gut nicht mehr. Ist das beschrieben, wo der 1,37 ist, glaube ich, wo der ganze Stammbaum von Jesus zurückverfolgt wird, was nachher heisst, und Adam war der Sohn Gottes. Also in das inne ist der Mensch gestellt worden, eine geistliche Position, in die Freude von Gott inne, in sein Wohlgefallen inne, in seine Gegenwart inne, in die Sohnschaft inne, ist der Mensch gestellt worden. Das ist sein Geheim. Dort gehört er her. Dort ist er glücklich. Wenn er in dieser Gemeinschaft, in dieser Intimität, in dieser Beziehung zu Gott kann leben und sich kann entfalten. Dort inne ist der Mensch gestellt worden. Und jetzt hat es zwei Verben, was er soll machen in diesem Garten. Er soll ihn bebauen und er soll ihn bewahren, heisst es da in der deutschen Übersetzung. Jetzt das Bebauen, das ist das hebräische Wort Abad. Und das heisst eigentlich einfach schaffen, arbeiten. Und zwar mit einer dienenden Haltung, eben als Verwalter. Das ist mehr so eine Anmerkung noch. Also, man kann schaffen und schaffen, oder? Man kann einfach schaffen, dass es geschafft ist. Eben so nach dem Motto, ich komme, ich stempel rein, ich stempel wieder raus und dann ist wieder alles egal. Oder man kann in einer dienenden Haltung schaffen. Man denkt mit. Eben in einer verwaltenden Art schaffen. Man ist sich bewusst, als Sohn bin ich auch ein Verwalter von dem, was mir anvertraut ist. Ich denke mit, ich lebe mit, ich leide mit. Das ist die Art von Schaffen, die hier ausgedrückt ist in diesem Wort Abad. Also das soll der Mensch machen in diesem Garten, er soll ihn bebauen, er soll drinnen schaffen. Also da, wenn man es jetzt von der Landwirtschaft her anschaut, heisst es so, also er soll den Garten auch beachern. Und jetzt das Zweite, er soll ihn bewahren. Dort ist der Begriff im Hebräischen Ahamar. Und das heisst bewachen, beschützen, auf ihn aufpassen, ihn erhalten. Und damit ist auch gemeint, ihn aufzuleben, ihn gedeihen, ihn zu pflegen. Nicht zu kultivieren, könnte man eigentlich sagen. Das wäre so ein bisschen wie eine Zusammenfassung aus dem Ganzen heraus. Das Beste daraus machen. Das ist das Kultivieren, das ist das Bewahren. Also Bewahren auf Deutsch hat für mich das passive Ding. Oder das ist einfach so, ja, du musst einfach schauen, dass irgendwo das nichts passiert. Oder das irgendwo. Aber es ist aktiver, spürt ihr das? Also es geht schon um das Bewachen, Beschützen, auf ihn aufpassen, aber auch zu schauen, das ist wie ein Gärtner eben, oder wie ein Landwirt, der eben schaut zu seinem Feld. Das Krähen nicht können zusammen fressen, wenn er es gesagt hat, und dass nicht irgendwelche wilden Tiere reinsäckeln und alles vertrampeln, dass man einen Zaun drumherum aufstellt. In England haben wir das ganz eindrücklich können beobachten, und jedes Feld ist eine hohe Mauer. So mit einfach Steinen, die haben neue Steine dort, die auf den Feldern rumliegen. Das ist krass, oder? Wenn man sich das vorstellt. Bei jedem Feld rum einfach so eine Henne, Steinhaufen und dann noch riesige Gebüsche, also da kommst du nicht so schnell rein. Ja, das ist Beschützen. Und dann ein Pflegen, ein Kultivieren. man schaut, wie es jetzt diesen Pflanzen, wo man, oder dieser Saat, die man hat gesagt, wie es dem geht. Man kann nicht mehr viel machen. Es ist nicht mehr das Schaffen im Sinn, wie wir es vorher hatten, sondern es ist mehr das Pflegen, das Schauen, dass es beschützt ist, das Schauen, dass es kommt. Wenn nötig ist, mal ein bisschen beschütten, vielleicht ein bisschen Dünger nachgeben. Ein bisschen jäten, genau, wenn nötig ist. Also das Kultivieren, schauen, dazu schauen, das ist nicht mehr so ein Krampf. Spürt ihr den Unterschied? Nachher, wenn die Ernte kommt, dann geht es dann wieder um das Arbeiten. Dann muss man es dann wieder ablesen, das ist wieder mit Haufen Arbeit verbunden. Aber hier ist also der Auftrag von Gott, er soll in diesem Garten arbeiten und er soll dazu schauen, er soll den Garten kultivieren, er soll ihn beschützen, auf ihn aufpassen. Das ist das, was hier in dem ersten Vers 15 drinnen steckt. Jetzt gehen wir weiter zum Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Hier haben wir eigentlich das erste Mal, wo Gott jetzt einem Mensch ein Gebot gibt. Das ist das erste Gebot. Also da hat es noch keine 10 Gebote gegeben, da hat es noch keine Gebotstafeln von Mose gegeben. Das war alles viel später gewesen. Also ist das einzige Gebot, wo Gott hier dem ersten Mensch gibt, also eine Grenze, die er in gewisser Maße setzt. Du kannst alles, was in diesem Garten ist, essen von den Bäumen, du darfst alles. Nur ein einziger. Das sollst du einfach sein. Und wenn du von dem isst, dann willst du sterben. Das ist sozusagen das erste Gebot, wo die Menschheit empfand. Hallo? Eva war hier noch nicht geschaffen. Wichtiger Nebensatz kommt dann später nochmal. Also das Gebot hat er einem Mensch, einem Adam gegeben hier. Eva weiss von dem gar nichts. Ja, das ist nicht ganz unwesentlich, wenn man dann nachher die Fortsetzung von der Geschichte anschaut, die ihr ja sehr wahrscheinlich kennt, was nicht passiert ist. Jetzt geht es weiter im Vers 18. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt geht es nämlich um die Erschaffung von der Frau. Also das kommt nachher. Nachdem dass Gott einem Mensch den Auftrag hat gegeben, ihn in seine Position gesetzt hat, ihm den Auftrag gegeben, was er im Garten soll machen, geht es jetzt daher, um die Schöpfung von der Frau. Wobei hier noch nicht von einer Frau geredet ist, sondern von einer Hilfe. Luther hat das unglücklicherweise als Gehilfin übersetzt. Und eine Gehilfin, das hat nachher so für unseren Sprachgebrauch so den Touch von irgendeinem Dienstmagd. Handlanger. Und das ist natürlich überhaupt nicht. Eine Hilfe ist einfach eine Hilfe. Eine Hilfe ist da, für jemandem zu helfen, den Auftrag, das Mandat, das er schon empfangen hat, erfolgreich auszuleben. Für das ist eine Hilfe gedacht. Und wenn wir, also Hilfe im Hebräischen heisst einfach Hilfe. Da gibt es keine speziellen, tiefschürfenden, weitergehenden Erklärungen. Das ist einfach Hilfe. Und die Hilfe, die soll um ihn herum sein. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei. Das um ihn sei, das heisst auf Hebräisch das Neget. Und das heisst wörtlich übersetzt, es ist ein Gegenstück. Ich will ihm sozusagen ein Gegenstück schaffen, damit er nicht allein ist. Und das ist jetzt zum Gen dahinter. Gott sagt von Anfang an, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Der Mensch ist nicht geschaffen, für allein zu sein. Von Anfang an nicht gedacht, dass er allein sein soll. Also auch nicht im Sinn von alles selber müssen können, alles selber müssen im Griff haben, sondern er ist von Anfang an auf Gemeinschaft angelegt. Erstens auf Gemeinschaft mit Gott, in die innen ist schon gestellt. Aber ich sage, Gott, es reicht nicht, ob schon die Gemeinschaft mit Gott ja die entscheidende ist und die belebendste ist und die wichtigste ist, sagt Gott trotzdem, es ist wichtig, dass du auch Gemeinschaft hast mit ihm. Mit Gleichen, wie du bist, oder? So. Also mit anderen Menschen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Er soll nicht so ein All-in-One sein, sondern er soll aufgeteilt werden. Und er soll eine Hilfe bekommen. Die Tatsache, dass er eine Hilfe bekommt, macht doch klar, dass der Mensch eben hilfsbedürftig ist und auf Gemeinschaft angelegt ist. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch wenn wir jetzt von diesen Verantwortungen, von diesen Mandaten reden, die Gott dem Mann und der Frau gegeben hat. Die Frau hat das Mandat. Die Idee ist, der Mann zu ergänzen, das Gegenstück, das Gegenüberziehen, in Gemeinschaft zu spenden, um ihn herumzuziehen, dass er nicht allein ist, um ihm zu helfen, dass er das Mandat, das sie letztendlich gemeinsam haben bekommen, auszuführen. Wir werden dann auch noch schauen, was das Mandat von der Frau auch noch ist im Detail. Das klingt schon ein bisschen einseitig da. Jetzt geht es weiter, wird beschrieben, wie genau die Hilfe geschaffen wird. Da liest Gott, der Herr, den Menschen, da heisst es im hebräischen Grundtext jedes Mal Adam, wenn sie Menschen heisst. Das ist hier korrekt übersetzt. Es gibt Übersetzungen, die schreiben da immer Adam. Da hat man schon immer das Gefühl, das ist der Mann. Dabei ist gar nicht der Mann, das ist der Mensch einfach. Der Mann kommt erst nachher, wenn er die Rippen fällt. Da ließ Gott der Herr den Menschen in einen tiefen Schlaf versinken. Er entnahm ihm eine seiner Rippen und schloss die Stelle wieder mit Fleisch. Dann baute Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Jetzt das mit dieser Rippe, das ist natürlich eine kleine, schwierige Sache. Wenn man im hebräischen Grundtext geht nachforschen, was das jetzt genau ist, stellt man fest, dass das gar keine Rippe ist, sondern dass man eigentlich nicht wirklich genau weiss, was es ist. Es heisst primär, es ist einfach ein Teil von. Also man könnte sagen, Gott hat jetzt einfach einen Teil vom Mensch genommen, rausgenommen und hat jetzt aus diesem Teil etwas geformt. Und wenn man den Teil noch ein bisschen genauer anschaut, was das hebräische Wort meint, ist es einfach etwas Gekrümmtes, und darum ist man sehr wahrscheinlich auf die Idee gekommen, dass das eine Rippe müsste sein, weil das ja irgendwie gekrümmt ist. Wie das der einzige Teil wäre, der gekrümmt wäre, oder so nicht. Und es hat aber dann interessanterweise die Bedeutung von Türblatt, oder eben Türblatt, das ist also das, was Türen ausmacht, Seite, aus der Seite des Mannes ist sie genommen worden, oder des Menschen. Es könnte auch Brett, wie ein Brett sein, oder eben wie eine Rippe, so kann es übersetzt werden. Wichtig scheint mir, dass wir hier nicht irgendwo Kurzschluss machen. Und auch noch einmal, es geht nicht primär jetzt hier um eine medizinische, anatomische Beschreibung. Also ich glaube nicht, dass Gott ein Mensch ein Rippe hat rausgenommen. Sonst würde ja eins fehlen. Und aus dem nachher eine Frau gemacht hat. Aber er hat etwas von dem Mensch, den er geschaffen hat, aus Erde rausgenommen und hat jetzt etwas Neues daraus gemacht. Das ist nicht ganz unwesentlich. Und wenn wir da noch ein bisschen nachgehen, also das habe ich auch noch nicht wirklich ganz erfasst, was einem in Sinn kommt, wenn man an die Seite denkt, oder? Johannes 9,34, was heisst, einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser floss heraus. Das ist dort, wo Jesus gekreuzigt wurde, wo sie wollten schauen, ob er schon gestorben ist. Das ist einer von diesen Soldaten, der kam zu Speer in seine Seite. Das ist genau das Wort, oder? In seine Seite gestochen. Und was ist rausgekommen aus dieser Seite? Blut und Wasser. Und Blut steht für Leben und Wasser steht für einen Geist. Für das Leben, für das geistliche Leben, wenn du so willst. Also dort ist etwas, dort kommt etwas vor. Und eine andere Bibelstelle, die mir in den Sinn ist gekommen, das ist 1. Mose 6,16 bei der Arche Noah. Auch da ist geht es um eine Seite und setzte an der Seite eine Tür ein. Also in der Seite von dieser Arche war eine Tür gewesen, und interessanterweise heisst es dann, die Sintflut ist gekommen, dass Gott selber die Türe verschlossen hat. Die hat die nicht von innen zugetan. Gott hat die Türe, die Seite verschlossen. Also das ist irgendwie noch ein Geheimnis. Also da gibt es eine Seite, da kommt Leben führen. Neues Leben führen aus dieser Seite. Und aus dieser Seite, wenn die verschlossen wird, eben, dann wird auch wieder Leben bewahrt, gerettet. Dort, wo Jesus sein Leben opfert, er, wo mein Bild ist auch für die Arche, für den Retter, kommt aus seiner Seite Blut und Wasser führen, ist für mich noch ein kleines Geheimnis. Aber einfach, das müsste so sein. Also wenn irgendjemand darüber eine Offenbarung hat, dürften wir das gerne sagen, wir würden es ja miteinander erforschen und entdecken, gell? Ist gut. Was das jetzt genau auf sich hat mit dieser Seite, die da aus dem Adam, aus dem Mensch rausgenommen ist worden und die Frau daraus gemacht ist worden. Nachher das nächste ist baute Gott der Herr eine Frau aus der Rippe. Das ist jetzt interessant, jetzt gehen wir schnell zurück zum Vers 7, das ist das, was wir jetzt übersprungen haben, dort, wo Gott der Mensch gemacht hat. Im Vers 7, 2. Mose 2, Vers 7 heißt: Da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase, so wurde der Mensch lebendig. Jetzt ganz am Anfang war so Gott, der Mensch, die Menschheit, die Rasse Mensch, Adam, geschaffen hat. Und dort heisst es, formte. Und aus was hat er das geformt? Aus der Erde. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und wenn wir jetzt die beiden Begriffe anschauen, vom Hebräischen her, was sie bedeuten, der Mensch ist am Anfang geformt worden. Das ist Yatsar. Das heisst, übersetzt in Form bringen, modellieren. Oder eben wie ein Töpfer etwas formt, gestaltet. Also wie eine Form bringt. Also es ist wirklich das Bild oder das Wort, das das hat. Also du nimmst einfach einen Klumpen Dreck, einen Klumpen Lehm. Und jetzt modellierst, jetzt formst du daraus aus etwas. Jetzt gibt es einen Mensch daraus. Und das ist interessant, dass der eine Teil, wo der Mensch daraus geschaffen ist, einfach irdische Teile sind. Und wenn man das heute wissenschaftlich, biochemisch anschaut, ist das so. Der Mensch besteht zu einem ganz grossen Teil aus Wasser und alle anderen Sachen sind alles Sachen, die in der Natur vorkommen. Nichts Übernatürliches, ganz etwas Normales. Aber jetzt kommt eben, er blies ihm den Atem des Lebens in die Nase, so wurde der Mensch lebendig. Also jetzt kommt etwas von dem Geist von Gott, etwas von dem Lebensatem von Gott in den Klumpen Dreck hinein, der geformt ist worden. Und jetzt wird ein Mensch daraus. Schwierig sich das vorzustellen, aber es ist einfach so beschrieben. Und das zweite Wort jetzt, wo er die Frau nachher baut, das ist jetzt hier in dieser deutschen Übersetzung, ist auch ein anderes Wort gebraucht, ist aber durchaus nicht immer so. Da könnt ihr in den Bibeln schauen, da heisst es einfach Macht oder Formt oder irgendein Wort und du hast keine Ahnung, dass es zwei verschiedene Begriffe sind, die gar nicht das Gleiche meinen. Da heisst es jetzt also da, wo eine Frau erschaffen hat, heisst es Baute und das heisst tatsächlich erbauen, schaffen oder gestalten. Jetzt kann man sich vielleicht fragen, was ist jetzt da schon gross der Unterschied? Und es ist eben ein Unterschied. Ich muss schnell schauen, was da noch drauf ist. Ja, es sind mal unterschiedliche Grundmaterialien. Das ist ein wesentlicher Unterschied, wo Gott die Frauschaft geht er nicht wieder zurück zur Erde. Das hätte er ja können. Ja, hallo, oder? Hätte er noch einmal einen Klumpen Lehm machen können? Ja, das eine hat halt ein Zipfel und das andere ein Löchchen. Und dann ist es so noch etwas anders. Und dann funktioniert das auch mit der Vermehrung. Das wäre überhaupt kein Problem. Hier hat er so gemacht. Das heißt, das Tier hat er aus der Erde gemacht. Dort heißt es nichts.
dass er irgendwo aus einem Tiergattung, der irgendwie noch Rippen hat, rausgemacht hat, irgendetwas Komisches. Das ist schon speziell, oder?
Also es ist wichtig, wenn wir das anschauen, es geht hier nicht primär um biologische Merkmale, es geht nicht um sexuelle Geschlechtsteile, die hier beschrieben sind, sondern es geht um die Wesensart eben vom Mensch und es geht um die Wesensart von Mann und von Frau, die eben unterschiedlich ist. Und der Mensch ursprünglich aus Erde gemacht, Grundmaterial, und bei der Frau ist das Grundmaterial Teil vom bereits geschaffenen Mensch. Also es ist schon etwas Veredeltes, das schon lebt. Es lebt schon, es ist schon ein Mensch, und jetzt wird daraus etwas genommen, und jetzt wird daraus noch einmal etwas geformt, gestaltet, erschaffen, erbaut. Man könnte also sagen, die Frau ist sozusagen eine veredelte Version, also nicht aus dem Dreck geschaffen, sondern eben aus einem schon lebendigen Mensch herausgeschaffen, eine Art Weiterentwicklung, ein erstes Upgrade, wo all die Kindheitskrankheiten in diesen Beta-Versionen ausgeräumt sind und jetzt funktioniert es dann. Ich sage das bewusst ein bisschen provokativ, weil gerade mit der Stelle tut man ja immer wieder den schlechten Kampf und so, den Mann und gegen die Frau und so Zeug ausschlachten. Einfach, dass wir ein bisschen spüren, was ist denn eigentlich gemeint. Also ich denke, Gott hat die Frau mit sehr viel Feingefühl, mit sehr viel Fantasie und mit sehr grosser Wertschätzung, Achtung eben aus etwas genommen, geschaffen, wo schon wertvoll war. Eben die unterschiedliche Art, wie man es gestaltet hat, das habe ich jetzt gerade erklärt. Jetzt kommt der weitere Vers, da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Also das erste Mal, also es heisst eben, Gott hat, das ist im vorderen Vers, Gott hat die Frau dem Mensch nachher sozusagen vorgestellt. Und als er sie gesehen hat, mit seinen Augen, ist er ausgeflippt, oder? Das merkt man da in diesem Ding, da ist man, wow, würden wir heute sagen. Endlich, Gebein von meinem Gebein. Ich habe jetzt da ein bisschen einen Text ausgelassen, vielleicht habt ihr es gemerkt, das ist nämlich da, wo noch all die Tiere sind gekommen und noch die Tiere noch alle können benennen, das war schon alles gewesen, bevor es die Frau gegeben hat. Und nachher heisst es, es ist aber aus diesen Tieren keine Hilfe gefunden worden, die zum Menschen passen würde. Und jetzt endlich, oder? Wow, das ist jetzt endlich etwas. Yeah. Und ich glaube, das ist schon ganz normal, Gott hat es so gemacht, Gott hat Frau so geschaffen, dass der Mann grundsätzlich begeistert ist von ihrem Aussehen, von ihrem Anblick, von ihrer Schönheit. Das ist nichts Verkehrtes an dem. Das möchte ich einfach mal in aller Klarheit sagen. Also wenn ihr irgendeine schöne Frau begegnet, dann ist das für uns Männer einfach normal, dass wir da schnell ein bisschen umschauen und das schön finden. Das ist nicht schlimm, das hat Jesus so gesagt, das ist nicht schlimm. Erst der zweite Blick, das ist dann nicht mehr gut. Der erste Blick, das ist normal, das ist sozusagen schöpfungsgegeben. Also Frauen, seid nicht immer eifersüchtig, wenn man euren Mann an einem schönen Bein oder so nachschaut. Einfach eine Staffel, dann muss er wieder wegschauen, dann ist gut. Jetzt kommt das Spezielle, jetzt, wie sagt man dem Wesen, das hier geschaffen ist worden. Der Mensch war so begeistert von dieser Frau, dass er ihre Männin gesagt hat, und das heisst jetzt da im hebräischen Text, das heisst Isha. Und das ist einfach nichts anderes als einfach die weibliche Form von Mann. Also eine Frau. Mit anderen Worten, ein weibliches Wesen. Mann heisst Ish und Isha heisst Frau. Also es ist, und darum ist die Übersetzung Männin eigentlich nicht dumm. Ob schon es für uns natürlich blöd oder komisch tönt, weil wir haben das jetzt in unserem Sprachgebrauch nicht so. Aber wenn man jetzt im Englischen schaut, merkt man, dort ist das genau so drinnen. Oder auf Englisch heisst Male und female, also männlich und weiblich. Also male, männlich, female. Also male ist bei beiden Orten. Nur beim weiblichen ist dann noch das Vieh vor dran. Und bei man und woman, oh, bei beiden Orten ist der man drin. Nur ist bei beiden Orten noch eine wo vor dran. Bei Frau ist noch eine wo vor dem man. Auf Englisch ist das natürlich auch lustig, oder? Weil wu, also das ist ja ein Wum, das ist ja da, wo die Frauen ihre Kinder gebären, der Unterleib, das ist Wum, oder? Und Man, das ist eben dann einfach die Gattung Mensch. Und das ist ja interessant, auf Englisch heisst ja auch Man, eben nicht einfach nur ein Mann. Wenn man von Mankind redet, oder von Man, ist eben wirklich Menschheit gemeint, also genau gleich wie es im Hebräischen eben auch ist. Das hilft uns vielleicht, das zu verstehen. Auf Deutsch kommt es gar nicht über. Einfach nur, dass ihr das so ein bisschen spürt. Und auch versteht, warum das da die Übersetzung Männin hergeschrieben hat. Sie probieren eigentlich, das Wortspiel, das wir im Hebräischen haben, wiederzugeben. Auf Englisch wäre es ganz einfach. Muss ich da noch dazu etwas sagen? Warte, was ich mir überhaupt... Und ich habe schon auf Seite 2 her. Genau, Vers 24, muss ich gut. Es geht weiter. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Hier kommt jetzt genau die Stelle, die wir vorher schon bei Jesus gehört haben, die er zitiert hat. Das wird der Grund sein, warum ein Mann sein Vater und seine Mutter wird verlassen, wird seine Frau anhängen und sie werden zusammen ein Fleisch sein, also wie eine Person sein. Das ist jetzt interessant, hier 2. Mose 2, Vers 24 ist das erste Mal der Begriff Mann drin, im Sinn von einem Mail, von einem Männli, von einem Isch. Vorher ist immer Adam gestanden. Also einfach, das ist mir wichtig, dass ihr das wie versteht. Und das heißt, da haben wir wirklich kein... Wir meinen immer, der Adam ist schon der Mann gewesen. Das stimmt gar nicht. Adam ist einfach der Mensch gewesen. Der Adam ist erst zum Mann geworden, wo sie ihm das Ding da haben genommen. Nachher ist er ein Mann geworden. Klar, ist er vielleicht ist er vorher auch schon männlich gewesen, rein von der Geschlechts... Organ her, aber vom Wesen her ist er wie noch nicht Mann gewesen. Also hier ist auf jeden Fall die erste Erwähnung vom Isch, vom Mann, im Sinn von einem männlichen Wesen und im Gegensatz eben zum weiblichen Wesen. Und das ist ein interessanter Vers hier, weil es heisst nur vom Mann, dass er Vater und Mutter soll verlassen. Und von der Frau heisst es nichts. Was ist jetzt los? Also jetzt die ganze Bibel nachher nie. Also muss jetzt die Frau das nicht. Vater und Mutter verlassen. Was heisst denn genau? Verlassen. Und da kommt jetzt etwas ganz Wesentliches schon rein, wo das Zusammenspiel von Mann und Frau eben ausmachen. Der Umstand, dass die Frau sozusagen aus der Seite vom Mensch, vom Adam, ist rausgenommen worden, ist eigentlich, das ist wie eine Geburt fast, könnte man sagen. Also dort hat wie ein Mann ein Kind bekommen. Aber das war nicht ein Kind gewesen, sondern das aus dem hat eben Gott nachher eine Frau gemacht. Also sie ist sozusagen aus ihm raus entstanden und ist sozusagen wie sein Kind, kann man sagen. Aber es ist nicht ein Kind, wo man nicht erziehen muss, sondern es ist das Gegenüber. Aber vom Prozess her hat der Adam die Verantwortung schon bekommen, bevor sie war, sie zu beschützen, sie zu kultivieren, den Auftrag, den wir am Anfang gehört haben, aus der Gegenwart von Gott raus zu leben, ihre das Gegenüber zu sein, sie zu lieben. Das heisst übrigens auch nicht nur vom Mann, auch im Neuen Testament, das ist der Auftrag vom Mann, seine Frau zu lieben. Das heisst nicht, dass die Frau den Mann soll lieben. Der Mann soll die Frau lieben, wie Christus gemeint liebt. sich hingibt für sie, sich umsorgt, sein Leben hergibt, für seine Gemeinde, stirbt am Kreuz von Golgatha, für das seine Gemeinde kann erstrahlen. Das ist hergeben, das ist hingehen, das ist Liebe. Das ist die Art von Liebe, die hier gemeint ist. Es geht nicht um irgendein romantisches Schmetterlingengefühl, sondern es geht um eine Hingabe, um einen Schutz. Und es ist interessant, eben all das, was Gott dem Adam schon gegeben hat, dem Menschen gegeben hat, bevor die Eva ist, das gilt jetzt immer noch natürlich. Und in dieser Art soll sich jetzt so der Mensch um seine Frau kümmern, die übrigens noch keinen Namen hat. Die heisst gar nicht Eva. Die heisst nur. Wie heisst sie jetzt schon wieder? Ischa. Die heisst einfach Frau. Wer heisst auch nicht Adam? Das ist nicht sein Name. Das heisst nur Mensch. Also, wo die zusammen haben einfach kommunizieren, hat sie gefragt, hey Mensch, was machen wir heute Nachmittag? Wer hat gesagt, ja Frau, was könnten wir machen? Haben wir ein Sega-Bötchen? Die hatten keine Namen am Anfang. Also, kommt erst später. Wie gesagt, Adam war nicht der Name vom Mann, sondern es heisst einfach Mensch. Und Eva kommt erst im dritten Kapitel, nach dem Sündenfall notabene, wo nachher der Mann der Frau den Namen gibt. Und sagt nachher, ich nenne dich Eva. Dort kommt es nachher. Und auch da ist wieder eigentlich genau der gleiche Auftrag, den der Mensch, Adam, schon hatte, Tier zu benennen, den Garten zu bebauen, wird jetzt eigentlich in erster Linie, in erster Instanz auf die Frau übertreten oder auf die Frau angewendet. Der gibt auch ihr den Namen. Er soll auch sie jetzt, wie den Garten, beschützen, bebauen, kultivieren, zum Aufblühen bringen, fruchtbar machen. Und das wird dann nachher tatsächlich auch wörtlich so passieren. Und das ist eine Aufgabe, ein Auftrag vom Mann seiner Frau gegenüber. Und die Tatsache, dass der Mann seinen Vater soll verlassen, seine Mutter und die Frau nicht. Also das heisst, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, ich probiere das jetzt irgendwie überzubringen. Eigentlich, geistlich gesprochen, nicht natürlich gesprochen, ist die Frau eben wie ein Kind, kann man sagen, vom Mann. Sie ist aus ihm heraus geboren und er ist durch das, hat eine väterliche Aufgabe für sie. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Er ist nicht der Vater, aber er hat eine väterliche Aufgabe im Sinn, genauso wie wir es vorher gesehen haben, im Sinn von, er schafft, er schaut, dass das Essen da ist, das Einkommen da ist, er schützt, pflegt, kultiviert und lässt aufblühen, in dem Sinn, Vater, versteht ihr das? Und wenn wir nachher auch da, es geht schnell schauen, ob ich das da auf dem Ding habe, männliches Wesen, der ist, das haben wir gehabt, da kommt es ja, genau, der Vater, das ist der hebräische Begriff Ab, oder Abba, hat ja nachher Jesus so gesagt. Das heisst übersetzt Haupt oder Quelle. Also das heisst, das ist eben dort, wo das Leben davon ausgeht. Das ist der Versorger, der Beschützer. Dort, wo lebenswichtige Sachen herkommen. Und das ist eine Funktion, die Gott einem Mann gegeben hat. Die väterliche Funktion. Das ist wie ein Mandat. Das ist nicht mit einer Wertigkeit verbunden. Und wenn die Frau heiratet, heisst jetzt niemand, dass sie Vater und Mutter soll verlassen. Warum nicht? Weil sozusagen, sie verlässt gar nie einen Vater. Sie zügelt von ihrem weiblichen Vater sozusagen zu ihrem Ehemann über, wo jetzt wieder neu eine väterliche Funktion, eine väterliche Rolle für sie übernimmt. Das ist natürlich komplett gegen alle modernen Zeitströmungen, die man heute hat, die Gleichberechtigung und Gender Mainstreaming und all das Zeug. Das ist mir völlig bewusst, aber ich glaube, wichtig, dass wir hier gut heranschauen, gut heranhören, was das Wort von Gott uns darüber sagt. Aber mir ist auch wichtig, dass wir es richtig fühlen. Gerade wenn es nachher um Unterordnung geht und um eben Haupt sein und solche Sachen, das ist derart pervertiert in unserer Gesellschaft, wo du das immer mit Unterdrückung und mit Versklavung und mit Tyrannei verwechselst. Und wenn du es jetzt anschaust, ich hoffe, das ist mir gelungen, von den Grundbegriffen her, was es eigentlich ist, dann merkst du, es geht nicht um das. Und trotzdem hat Gott diesen beiden Geschlechtern eine Verantwortung, ein Mandat zugesprochen. Man könnte auch sagen, es ist eigentlich wie, Gott hat einen Mensch geschaffen, das ist wie eine Automarke. Wie eben zum Beispiel Toyota. Und jetzt Toyota, die hat jetzt auch nicht nur ein Modell, sondern die hat verschiedene Modelle. Und das eine Modell ist entweder so für Lasten zu tragen, für das Zügeln und so. Und das andere Modell, das ist mehr so, wenn man in die Ferien fahren will, wenn man lange hockt und es möglichst bequem haben will, es möglichst schnell muss gehen. So gibt es verschiedene Modelle. Aber es ist der gleiche Hersteller. Hilft das irgendwie? Der gleiche Hersteller, oder? Die gleiche Marke. Es ist die gleiche Rasse. Die gleiche Gattung. Aber es sind zwei verschiedene Modelle, zwei verschiedene Ausführungen, die unterschiedlich gebraucht werden. Oder? Wenn du zügeln willst, dann nimmst du eben nicht den PW. Oder eben den Kompaktwagen. Dann nimmst du eben etwas möglichst Grosses, das du beladen kannst. Aber wenn du irgendwo 1000 Kilometer in die Ferien fährst, dann nimmst du eben nicht den Laster. Du kannst zwar viel Gepäck mitnehmen, aber du kommst nicht vorwärts, das ist furchtbar lärmig, braucht hinten viel Benzin, sondern dann willst du etwas, das komfortabel ist und schnell ist, dann nimmst du den PW. Das spürt ein bisschen der Unterschied. Also das ist jetzt wichtiger. Die Lastwagen oder der PW? Welcher hat jetzt mehr Wert? Ja, spürt das. Es ist sinnlos, die Frage. Und genauso sinnlos ist die Frage, welches von diesen beiden Geschlechtern ist jetzt wichtiger, welches hat jetzt mehr Wert. Diese Diskussionen sind sinnlos. Gott hat von Anfang an beide Mann und Frau als sein Gegenüber, als sein Abbild geschaffen und hat einfach unterschiedliche Eigenschaften gegeben, unterschiedliche Mandate gegeben, unterschiedliche Funktionen gegeben. Und im Zusammenspiel gibt es ein Ganzes und im Zusammenspiel repräsentieren sie Gott. So lässt du denken. Amen. Und wenn das Zusammenspiel nicht funktioniert, wenn er probiert, ihre Rolle wahrzunehmen, wenn sie probiert, seine Rolle wahrzunehmen, dann gibt es Chaos. Dann funktioniert es nicht so, wie es gedacht war vom Hersteller. Und dann müssen wir zurück in die Gebrauchsanweisung und noch einmal schauen, wie ist jetzt das Teil eigentlich gedacht. Darum tut der Hersteller Gebrauchsanweisungen zu seinen Produkten geben. Wir sind bei solchen Gegenden, wir sind am Ding und nie. Ich probiere ihn einfach zuerst einmal. Und meistens finde ich es raus. Manchmal, ja, im dümmsten Fall ist es dann schon kaputt, bevor wir es das erste Mal aber oft ist es so konstruiert, dass der geneigte Anwender ohne Gebrauchsanweisung herausfindet, was das kann. Aber wisst ihr, was ich auch herausgefunden habe? Ich habe viele Sachen bestellt und gekauft und angewendet und es hat super funktioniert. Ich habe die Gebrauchsanweisung nie gelesen. Bis irgendein Kollege gesagt hat, du übrigens noch das, wenn es dieses passt, das kann das auch noch. Ja, hast du die Berufsanweisung mitgelesen? Weißt du, du musst hier auf da, die Funktion, dann kannst du das alles aktivieren. Das ist dann, wenn man die Berufsanweisung nicht liest, oder, dann hat man zwar ein Gerät, das funktioniert, aber man hat nur 10% von den Funktionen, die man anwendet, weil man gar nicht weiss, dass es noch 90% hätte, wo das auch noch könnte. Also man tut das Potenzial nicht aus. Schöpfen. Oder im dümmsten Fall, man tut es eben falsch anwenden oder macht es sogar kaputt. Darum ist es wichtig, dass wir auf Gebrauchsanweisung schauen, die Gott uns gegeben hat, dass wir schauen, wie hat Gott der Mann denkt, wie hat die Frau denkt, wie hat er das Zusammenspiel denkt, warum gibt er den einen die Fähigkeiten, die Verantwortungen und den anderen jene. Auf das kommen wir jetzt das nächste Mal ein. Die Zeit ist jetzt schon abgelaufen. Auf die praktischen Fragen, wie das nachher auch im Detail aussieht und wo es eben auch Konflikte geben kann. und was eben auch ein Durcheinander kann geben, wenn die einzelnen Funktionen falsch eingesetzt werden. Es kann Schaden nehmen, wenn das Produkt nicht, jetzt aber, sachgemäß angewendet wird, kann es beschädigt werden und die Garantie erwischt. Und das ist das, was passiert, Leute. Noch und noch und noch vor unseren Augen. Leute wissen nicht, wie es funktioniert. Sie wenden es falsch an, das geht kaputt und wir haben 50% Schädigungsrate. Das ist das Problem. Darum müssen wir schauen, wie es gedacht ist. Und wenn sich Mann und Frau wieder in die Position hineingeben, in das Mandat hineingeben, das ihnen von Gott her zugedacht ist, dann funktioniert das Zusammenspiel und sie sind beide glücklich. Es ist niemand der Löw. Es kommt niemand zu kurz. Sondern sie sind beide glücklich und haben Gewehr, sage ich mal. Nicht eine Garantie, aber ein Gewehr, dass das Zusammensein langfristig glückt. Amen. Jetzt hoffe ich, dass ich mich einfach ein bisschen lustig gemacht habe. Auf den nächsten. Fortsetzung folgt. Ich weiß noch nicht sicher, ob es schon am Gemeindewochenende ist, Gemeindeseminar, das wir in 14 Tagen haben, oder ob das vom Thema her gar nicht passt. Ich muss das mit Martin Kalter wieder noch absprechen. Jesus, und ich will dir einfach jetzt zuerst Danke sagen, dass du gekommen bist, auf die Welt gekommen bist, für das ursprüngliche Bild, wie Gott den Mensch denkt hat, wieder herzustellen. Da, was durch einen Sündenfall kaputt gemacht ist worden, entstellt ist worden, und auch damit, wo sich die Geschlechter nicht gefunden haben, wo sie zu einem Geschlecht in Krieg ist gekommen, wo es darum geht, wer hat jetzt mehr zu sagen, wer hat jetzt mehr Recht, wo man sich das so wie hat probiert zu überflügeln. Jesus, du bist gekommen, für dem ein Ende zu machen. Der Paulus sagt, da gibt es nicht mehr männlich und weiblich, Griech oder Jude, Freien oder Sklaven. Wir sind alle eins in Christus. Und genauso wie die Liebe unterschiedliche Funktionen hat, wie es unterschiedliche Gaben gibt, hast du auch Mann und Frau unterschiedlich begabt, unterschiedlich ausgestattet, so dass sie im vollen Mass einander können, das gegenüber sein und im vollen Mass dir können präsentieren. Und ich bitte dich, dass es in unserer Mitte, hier in unserer Gemeinde kann geschehen, dass unsere Ehen, unsere Familien echte Zeugnisse sind, wie Leben kann bringen. Und da, wo wir schon Sachen erlebt haben, die nicht gelungen sind, wenn wir es dir bringen, all der Schmerz, all die Enttäuschung, all die Not. Und danke hast du für das gezahlt am Kreuz, Jesus, und hast du den Schmerz, die Tränen, die Not genommen, die Schuld auf dich genommen und das weggenommen, sodass wir wieder neu können starten. Danke für deine unendlich grosse Liebe und Gnade, die du uns als Gemeinde immer wieder erweisest. Amen.